Wir werden ja heute den zweiten Teil der Himmelsreichgleichnisse hören und wir lesen den Text Matthäus 13 ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Rainer, darf ich dich ersuchen, dass du mit uns betest?
Ja, guter Vater, wir sagen danke, dass wir heute hier sein dürfen, dass du uns einen guten Tag geschenkt hast und wir freuen uns auf diesen Tag mit dir, weil du uns was zu sagen hast und wir wollen auf dich hören, wollen auf dein Wort hören. Ich bin ja besonders für unseren Bruder Rainer, dass er von dir auch gesund gemacht wird und dass er wieder Besserung erfahren darf für den heutigen Tag auch und für weiterhin. Da bist du ihm gut bei dir geborgen. Ja, bereiche uns heute mit deinem Wort, lass uns dein Wort heute nüchtern betrachten und ja, sehe ich den Holger auch in der Auslegung und sei doch mit uns deinem Heiligen Geist, darum bitte ich. Dich. Amen.
Amen. Ja, Jesus fragt am Ende, habt ihr das alles verstanden? Die Jünger sagen ja. Also stellt euch schon mal darauf ein, ich werde am Ende auch fragen. Was haben wir gestern miteinander im ersten Teil betrachtet? In Matthäus 12 findet die Ablehnung Jesu als Messias Israels seinen vorläufigen Höhepunkt. Jesus beginnt in Gleichnissen zu reden. Gerichtsrede, Scheidung. Der Anbruch des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit, wie er nach dem Alten Testament verheißen war und wie die Juden es sehnlichst erwarteten, dieser Anbruch wird zurückgestellt. Doch das Reich Gottes hört damit nicht auf, aber es nimmt eine andere Gestalt an. Das ist jetzt das Neue, was Jesus anfängt mit Matthäus 13, mit diesen 7 Gleichnissen zu offenbaren. Von dieser neuen, verborgenen Gestalt des Reiches spricht Jesus hier in Matthäus 13. Jesus offenbart in diesen 7 Gleichnissen das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt und Entwicklung. Im ersten Gleichnis vom Sämann, da zeigt unser Herr, dass jetzt in dieser verborgenen Gestalt, in der Zeit, die jetzt anbricht, dass da dieses Wort Gottes am Anfang, im Zentrum aller Gottesherrschaft steht. Jetzt geht es nicht um das Machtwort, dass er spricht auf dieser Erde und dem sich alles beugt, alles unterwirft und wo alles geschieht, sondern jetzt ist es dieses verborgene Gotteswort, dieser kleine Same, der ausgesät wird. Und jetzt geht es nicht um die Masse, sondern es geht jetzt um den Einzelnen. Diese große Botschaft des ersten Gleichnisses ist, die Gottesherrschaft kommt jetzt nicht wie eine Riesenflutwelle über diese ganze Erde, sondern sie beginnt im Einzelnen, in dir und in mir. Und auch das nur verborgen durch diesen kleinen Samen des Wortes Gottes. Und die allererste Frage, die sich jetzt in dieser verborgenen Gestalt der Gottesherrschaft hier und heute stellt, wie kommt dieses Wort Gottes in dir, in deinem Leben an? Wie nimmst du es auf? Wie setzt du es um? Wie kann dieser Same in deinem Leben Frucht bringen? Das ist das allererste, worum es im jetzigen Stadium des Reiches Gottes, dieser Gottesherrschaft unter uns hier und heute geht. Im ersten Gleichnis vom Sämann beginnt das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, also mit der guten Aussaat des Wortes. Im zweiten Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen zeigt Jesus, dass es dabei nicht bleibt. Satan schaut nicht tatenlos zu, wie Gott sein Reich baut. Im ersten Gleichnis vom Sämann kommt er wie die Vögel des Himmels, um den ausgestreuten Samen des Wortes wegzupicken. Oft hat er damit Erfolg, aber eben nicht bei allen. Der gute Same geht auf und beginnt zu wachsen. Im zweiten Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen ergreift Satan deshalb eine weitere hinterlistige Gegenmaßnahme, um den Acker zu verderben. Er sät Unkraut mitten unter den Weizen. Und nicht irgendein Unkraut. Jesus sagt, er sät den giftigen Taumellolch. So heißt das da. Taumellolch. Das ist ein dem Weizen ähnliches Unkraut. Und das Interessante bei diesem Unkraut ist eben, dass es zunächst ganz genauso aussieht wie der Weizen. Das ist das Raffinierte, das Gemeine, das Hinterhältige an diesem Taumellolch. Es sieht zu Beginn ganz genauso aus wie der Weizen. Und dann lesen wir in Vers 26, als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Das heißt nicht, da wächst es erst, sondern da erschien auch das Unkraut. Da heißt es, in dem Moment wurde das Unkraut als Unkraut offenbar. In der Fruchtphase, da erkennt man den Unterschied. Vorher im Äußeren dachte man, das eine ist wie das andere. Aber an der Frucht, da zeigt sich der Unterschied. Das ist heute ganz genauso. Man kann viele, viele, viele äußere christliche Verhaltensweisen, Vokabeln, religiöse Riten, das kann man alles, alles aufnehmen, nachmachen. Und oft gar nicht in bösartiger Absicht, sondern weil man denkt, das ist es. Aber das Entscheidende fehlt, die Frucht. Die Kernaussage unseres Gleichnisses, die liegt nun in der Frage, wie Gott mit diesem Unkraut mitten unter seinem Weizen umgeht. Was macht er jetzt? Und die Antwort lautet, um seinen Weizen vor jedem Schaden zu bewahren, lässt er das Unkraut gemeinsam mit dem Weizen bis zur Ernte einfach stehen. Beides darf wachsen und ausreifen bis zur Ernte. Beides. Das Unkraut, das reift aus bis in die Person und bis in das Reich des Antichristen hinein. Das ist die Ausreife des Bösen. Das ist die Ausreife des Unkrauts. Auch hier sehen wir eine Ausreife in das Reich und in die Person des Antichristen hinein, dieser letzten großen Verkörperung des wiedergöttlichen Wesens. Der Weizen, der reift aus bis zur Wiederkunft Jesu hinein in sein Bild und in sein Reich. Und die Ernte ist der Tag des Gerichts, der Tag seiner sichtbaren Wiederkunft, an dem die letzte große Scheidung zwischen Weizen und Unkraut stattfinden wird. Die Gemeinde Gottes, die hat eine frühere Berufung. Sie wird schon vor dieser sichtbaren Wiederkunft Jesu auf den Ölberg zur Aufrichtung seines Reiches hier auf Erden, schon zuvor in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt, und wird als Leib mit ihrem Haupt vereinigt werden, so wie wir das in 1. Thessalonicher 4 ab Vers 15 lesen. Hier müssen wir also ganz klar zwischen der Rolle Israels und der Gemeinde in der Durchführung des Reiches Gottes unterscheiden. Hier wird der Herr später noch durch Paulus seinen Heilsplan noch weiter, noch genauer enthüllen. Aber bis zu dieser Entrückung der Gemeinde
gilt auch für die sichtbare Darstellung der Gemeinde. Dasselbe Prinzip im Reich Gottes. Der Weizen und das Unkraut dürfen auch im Raum der Gemeinde miteinander wachsen und reifen bis zu dem Tag, an dem Jesus in der Entrückung die große Scheidung vollzieht. Hier müssen wir jetzt klar zwischen der unsichtbaren Gemeinde, dem Leib des Christus, und der sichtbaren Darstellung der Gemeinde in Ortsgemeinden und christlichen Werken unterscheiden. An die unsichtbare Gemeinde, an den Leib des Christus, da kommt der Feind nicht dran. Den Leib Christi, den kann Satan nicht durchmischen. Der Leib Christi besteht immer zu 100% aus gutem Samen, aus Trägern des Gottesgeistes. Aber der Leib des Christus, der lebt ja heute noch auf dieser Erde. Und er versammelt sich in konkreten Ortsgemeinden. Einige sind da, einige sind hier, andere sind wieder woanders. In allen christlichen Gemeinden, Ortsgemeinden, Werken, überall verstreut auf dieser Erde, sammeln sich die Glieder des Leibes Christi. Aber sie sammeln sich in der sichtbaren Form einer Ortsgemeinde. Und dort, in dieser konkreten Ortsgemeinde, dort hat der Satan Zugriff. Und dort sät er nur zu gern Unkraut mitten unter den Weizen. Deshalb ist Ortsgemeinde immer eine Mischung aus Weizen und Unkraut. Hier leben Wiedergeborene, Erweckte, Interessierte, Mitgeschleifte, familiär Eingebundene, traditionell Übriggebliebene oder sonst wie angeschwemmte Menschen in einer Gemeinde vor Ort zusammen. Und diese Durchmischung wird in den Erdentagen der Gemeinde auch nicht aufhören. In jeder Ortsgemeinde findet ihr diese Durchmischung. Da sind eben nicht nur wiedergeborene Kinder Gottes. Das müssen wir uns immer klar machen. Aber es kommt der Tag, an dem Gott eine Scheidung vollzieht. Und das ist der Tag der Entrückung. Die Bibel sagt, dass Christus in einem Augenblick, in Atomen, in einem unteilbaren kurzen Moment, die ganze unsichtbare Gemeinde aus dieser Welt zu sich ziehen wird. Er selbst wird uns entgegenkommen und er selbst wird uns abholen, rausziehen, rauben heißt es wörtlich, wegreißen aus dieser Erde, zu sich hinziehen und wir werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dann kommt er eben noch nicht gleich auf diese Erde, sondern dann nimmt er seine Gemeinde mit und dann wird seine Gemeinde erstmal vollendet. Dann kommt es zu diesem Bema Christi, dieser Reinigung, Vollendung, Durchrichtung seines Leibes dort vor dem Richterstuhl des Christus. Und hier auf Erden, hier laufen diese letzten 7 Jahre unter der Herrschaft des Antichristen ab. Seine Gemeinde wird vollendet, das Böse reift hier unten aus und dann kommt Christus am Ende dieser 7 Jahre mit seiner Gemeinde zusammen auf den Ölberg wieder, sichtbar, ganz offenbar in Macht und Herrlichkeit zur Aufrichtung seines Reiches. Aber vorher, da kommt eben dieser Tag der Scheidung. Und dieser Tag der Entrückung der Gemeinde ist auch wieder ein Tag der Scheidung. Es ist ein Tag, an dem in jeder Ortsgemeinde, in jeder Familie, in jedem Hauskreis und auch auf der Langsteinbacher Höhe offenbar werden wird, was Weizen war und was nur so aussah wie Weizen. Jeder Träger des Gottesgeistes, jedes wiedergeborene Kind Gottes das wird zu ihm entrückt. Und die anderen bleiben hier. Egal wie gut, wie christlich sie meinten zu leben. Das wird ein Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, da schüttelt es mich immer wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass Gottesdienste weiter stattfinden können und dass sogar Chöre noch singen können. Ja. Viel, viel, viel im Raum der Ortsgemeinde und der christlichen Werke läuft einfach so als christliches Business. Als abgefallen, als noch die äußere Form haltend. Paulus spricht ja an vielen Stellen davon. Von diesen Menschen, die nur dem Äußeren, der Form nach dazugehören. Also dieser Tag der Entrückung wird ein Tag der Scheidung, für uns ein Tag der Freude, aber auch für viele andere, die so über Jahre und Jahrzehnte mitgelaufen sind, wie damals beim Auszug Israels, das Mischvolk, das so fasziniert war von den Werken Gottes und von der Dynamik dieses Geschehens um das Volk Gottes, dass die einfach mit dem Volk Gottes aus Ägypten mit ausgezogen sind. Und dann später sich aber der Unterschied klar zeigt und dieses Mischvolk eigentlich auch immer wieder diejenigen waren, die für besonders viel Unruhe und für Abfall von Gott dort gesorgt haben. Also, diesen Unkraut, dieses Mischvolk gibt es in jeder Ortsgemeinde, auch hier. Und der Tag der Entrückung, der wird es offenbar machen. Das ist der Tag der Scheidung. Und dann geht es ja noch weiter mit dem Reich Gottes in seiner verborgenen Gestalt. Dann ist ja das Reich Gottes in seiner verborgenen Gestalt noch nicht am Ende. Denn offenbaren Macht und Herrlichkeit wird es ja erst am Tag der sichtbaren Wiederkunft Jesu mit seiner Gemeinde nach den 7 Jahren auf den Ölberg. Da endet diese unsichtbare, verborgene Gestalt des Reiches Gottes. Aber nach der Entrückung oder mit der Entrückung, da endet diese Phase noch nicht. Auch in dieser Zeit des Antichristen, dieser letzten 7 Jahre, wird es noch Christusgläubige geben, in Israel und unter den Nationen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von denen, die bei der Entrückung im Raum der Gemeinde gelebt haben, aber nicht sich schon klar zu Jesus bekannt hatten und zurückbleiben mussten, dass die dann mit einmal ins große Erwachen kommen. Familienangehörige sagen, Manometer. Dann hat das ja doch alles gestimmt. Und die dann sich zu Christus bekehren. Wir lesen aus der Offenbarung von den 2 großen Zeugen, die kommen und durch deren Wirken auch nochmal viele zum Glauben kommen. Also es wird mit der Entrückung zwar für eine kurze logische Sekunde keinen Träger des Gottesgeistes mehr hier auf Erden geben. Das ist auch ein grausiger Befund. Aber nicht lange, nicht lange. Dann werden Menschen zum Glauben kommen. Die gehören dann zwar nicht zur Gemeinde und müssen hier durch diese 7-jährige Drangsalszeit des Antichristen, aber es sind Menschen mit der Verheißung, dass sie eingehen dürfen in dieses kommende messianische Friedensreich. Und dann, wenn Jesus mit seiner Gemeinde auf den Ölberg wiederkommt, zur sichtbaren, herrlichen, machtvollen Aufrichtung seines Friedensreiches hier auf Erden, dann endet diese unsichtbare Gestalt, diese verborgene Gestalt der Gottesherrschaft und dann kommt es zur letzten großen Scheidung zwischen Weizen und Unkraut im Volk Israel und auf dieser Erde. Aber bis dahin wird das Reich Gottes auf Erden immer nur im Nebeneinander und ineinander von Weizen und Unkraut bestehen. Und beides sieht von oft einander auch verblüffend ähnlich. Dann kommen wir zu dem Gleichnis vom Senfkorn, ab Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Die Gestalt des Reiches Gottes, von der Jesus in den 7 Himmelreichsgleichnissen spricht, hat zwei Hauptmerkmale: Kleinheit und Verborgenheit. Und das macht Jesus in diesen beiden zusammengehörenden Gleichnissen vom Senfkorn und vom Sauerteig deutlich. Beim Senfkorn geht es um die Kleinheit und beim Sauerteig um die Verborgenheit im Wirken und Werden der Gottesherrschaft. Das Senfkorn dient als Beispiel für das denkbar Kleinste. So beginnt die Gottesherrschaft. So war es in den Erdentagen Jesu. So erleben wir es heute in der Zeit der Gemeinde. Klein und unscheinbar. So klein und unscheinbar, dass es uns manchmal schier zerreißt. So klein, so schwach, so unbedeutend, so unscheinbar. Und dass es immer wieder in der Gemeinde so diese Tendenz gegeben hat, das halten wir nicht mehr aus. Irgendwie müssen wir doch mitreden hier im großen Chor dieser Welt. Wir müssen doch irgendwie eine bedeutende Institution auf dieser Erde werden. Und da gibt es wilde Zusammenschlüsse und Versuche, die Kultur und die Politik dieser Welt zu beeinflussen. Nett gemeint, nett gemeint. Aber liegt nicht auf den Linien dessen, was hier und heute für die Gemeinde Gottes dran ist. Klein und unscheinbar. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gemeinde bleibt heute immer kleine Herde, nie die große Masse. Und 1. Korinther 1, 27 bis 28, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Warum? Damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Warum? Damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist. Warum? Damit er das, was etwas ist, in seinen Augen, in den Augen der Menschen, in den Augen der Welt. Damit er das, was etwas ist, ich sag mal besser, was glaubt, etwas zu sein, zunichte macht. Das ist das Prinzip Gottes. Er rollt seine ganze Schöpfung von unten her auf und führt sie ins Heil. Und er beginnt mit denen ganz unten, den besonders kleinen, schwachen, migrigen. Insoweit, willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir wissen, wer wir sind. Ja. Und darum brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir manchmal den Eindruck haben, Manometer, was für ein Haufen ist die Gemeinde. Ja, ist doch keine Überraschung. Genau die hat Gott sich erwählt. So die schwierigen Charaktere und die, die in sich selbst so zerbrechlich und so hilfsbedürftig sind. Und das ist ja gerade das Prinzip. Was steht uns denn Gott gegenüber im Weg? Unsere Schwäche? Nein, unsere Stärke. Unsere Kleinheit? Nein, unsere Größe. Unsere Hilflosigkeit? Nein. Unser Irrglaube, wir könnten es selbst. Unsere Ungerechtigkeit und Sünde? Nein. Unsere eingebildete Selbstgerechtigkeit. Das ist das Problem für Gott. Nicht das andere. Also diese Kleinheit ficht uns manchmal sehr stark an und dann dürfen wir uns immer wieder klar machen, jawohl. Das ist die Linie Gottes für jetzt und heute, klein und verborgen. Und alles, was rausdrängt, was Großes, Machtvolles, Massenmäßiges, Einflussreiches im Jetzt und heute sein möchte, verkennt diesen heilsgeschichtlichen Tatbestand, diese Linie, die Gott heute für seine Gemeinde hat. Das hat keine Verheißung, sondern führt dann immer nur dahin, dass wir uns in Sachen mischen, die uns nichts angehen und die deshalb dazu führen, dass wir in der Gemeinde mit einmal die Maßstäbe verrücken und die Linien absenken. Denn wer die Masse will, der muss natürlich den Einstieg immer weiter runter machen. Dann treffen wir uns noch zum Fußballspielen und zur Computergruppe und der Bibelkreis ist dann was für die 80- bis 90-Jährigen. Das ist die Entwicklung. Diese Kleinheit ficht uns manchmal an. Aber dabei wird es nicht bleiben. Das ist jetzt die große Verheißung, die Jesus hier auch mitgibt. In diesem Senfkorn, so klein es ist, ist eine unglaubliche Lebenskraft enthalten. Jesus sagt, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Manche verstehen das jetzt als eine negative Aussage, weil die Vögel im ersten Gleichnis ja Werkzeuge des Satans sind, die den guten Samen wegpicken. Und von daher ist es erstmal völlig nachvollziehbar, wenn man jetzt zuckt und sagt, naja, im ersten Gleichnis, da waren die Vögel ja was Böses und dann sind sie jetzt hier bestimmt auch was Böses. Das stimmt aber meines Erachtens nicht. Schon die Propheten im Alten Testament gebrauchten dieses Bild vom Baum und den Vögeln, die Lebensraum und Schutz dort in diesem Baum finden. Dieses Bild gebrauchten schon die Propheten im Alten Testament für das Reich Gottes ganz positiv. So spricht der Prophet Hesekiel von dem Messias und seinem Reich in Hesekiel 17 ab Vers 22. So spricht der Herr Jahwe. Ich selbst werde von dem Wipfel der hohen Zeder, also von diesem Menschheitsbaum, einen Trieb nehmen. Also ein Trieb ist wieder was ganz Kleines, ja? Ein Trieb, den nehme ich von dieser hohen Zeder und ich werde ihn einsetzen. Von dem obersten ihrer Triebe werde ich einen zarten abbrechen und werde ihn selbst einpflanzen auf einen hohen und aufragenden Berg. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles, was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und etwas später in Hesekiel 31, Vers 6, deutet Hesekiel die Vögel als Bild für die Nationen. Es ist also eine ganz positive Aussage. Dieses kleine Senfkorn wird zu einem Baum werden, in dessen Schutz die Vögel nisten und leben können. Das bedeutet, dieses Reich Gottes wird einmal so ein Baum sein, dessen Zweige die ganze Erde überragen und unter dessen Schutz und Segen alle Nationen werden leben und wohnen können. Was für ein schönes Bild. Das ist doch das, was die Propheten überall prophezeien, dass sie sagen, dass der Krieg nicht mehr sein wird, dass sie nicht mal mehr Krieg lernen werden und dass die Waffen, die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Dass da der Löwe neben dem Lamm in Frieden leben wird und dass das kleine Kind am Loch der Natter spielen wird. Das ist doch genau das, dieser große Baum des Reiches Gottes, wo alle Schutz und Lebensraum finden. Das ist die große Verheißung für dieses Senfkorn. Das ist die große Verheißung, dass das Reich Gottes einmal zu so einem großen, herrlichen, diese Welt hier umspannenden Baum werden wird. Und beginnen tut es heute im Kleinen, in dir und in mir. Und auch da hat dieses Senfkorn, diese Lebenskraft, diese Dynamik. Darum schreibt Paulus, wenn jemand in Christus ist, ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist im Werden. Und das gilt nun natürlich auch im Raum der Gemeinde, in deinem und in meinem Leben. Dass diese verändernde Kraft, diese Dynamik dieser Neuschöpfung durch Christus in uns, durch den Heiligen Geist, dass die jetzt auch vorankommt in unserem Leben. Ja? Und dass wir nicht, wie es heißt, so geistlich in den Windeln sterben, sondern dass da so etwas wachsen darf. Dieses zweite Gleichnis, dieses Paargleichnis vom Sauerteig in Vers 33, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Zur Kleinheit des Senfkorns tritt jetzt die Verborgenheit des Sauerteigs. So wie der Sauerteig im Verborgenen wirkt, man das nicht sehen kann, bis der ganze Teig durchdrungen ist, so ist es auch mit dem Wirken und Werden der Gottesherrschaft. Man kann es mit den Augen noch nicht sehen. Und doch hat hier bereits ein Wirkungsprozess begonnen, der nicht aufhört, bis der ganze Teig durchdrungen ist. Das heißt, einmal wird alles von dem Wesen und der Kraft der Gottesherrschaft erfasst werden und durchdrungen sein. Und nun ist es interessant, und auch das darf ich nicht verschweigen, an diesem Gleichnis scheiden sich nun auch wieder die Auslegungen, besonders heftig. Das hat seinen völlig nachvollziehbaren Grund darin, dass Sauerteig an anderen Stellen der Bibel als Bild für die verborgene Wirkungsmacht des Bösen gebraucht wird. Darum schreibt Paulus ja auch im Korintherbrief, fege den alten Sauerteig, den Sauerteig der Bösheit und Schlechtigkeit, feg den aus. Ja? Und da liegt es natürlich nahe, den Sauerteig auch in diesem Gleichnis entsprechend zu deuten. Für mich entscheidend ist der Gesichtspunkt, dieses Gleichnis vom Sauerteig nun im Zusammenhang dieser ganzen heilsgeschichtlichen Linie von Matthäus 13 auszulegen. Ich muss darauf achten, dass ich nicht jedes Gleichnis wild und im Gegensatz zum Gesamtrahmen auslege, sondern ich muss mir bei der Auslegung doch erstmal überlegen, was sagt denn Jesus? Diese 7 Gleichnisse bilden eine Einheit. Und was ist die Linie? Und hier geht's jetzt nicht darum, ethische Aspekte anzusprechen, wie in unseren Gemeinden, in unserem Leben, wir aufpassen müssen, dass da nicht dass der Sauerteig des Bösen reinkommt und wir dem Raum geben und Gemeindezucht interessiert nicht mehr und Maßstäbe Gottes interessieren nicht mehr und wir decken so alles mit dem Mantel der Liebe zu und so schlimm kann man das ja nicht alles sehen und dann fängt das an, durchzuwirken. Diese Ebene der Ethik, der Gemeindezucht, ist nicht die Frage, um die es hier in Matthäus 13 geht. In Matthäus 13 geht es um die verborgene Gestalt und das Werden des Reiches Gottes. Und deshalb haben hier Senfkorn und Sauerteig die Funktion, die Kleinheit und die Verborgenheit dieses Reiches, dieser Gottesherrschaft im Hier und Heute zu veranschaulichen. Und beide Gleichnisse, das vom Senfkorn und vom Sauerteig, die zielen eben in dieselbe Richtung. Die wollen beide in dieselbe Richtung ausgelegt und gedeutet werden. Und deshalb liegt der Schwerpunkt für mich hier nicht auf dem Sauerteig als Bild für das Böse, sondern auf der verborgenen Wirkungskraft, die das Reich Gottes in seiner gegenwärtigen Gestalt so treffend beschreibt. Dazu kommt noch ein zweiter Gesichtspunkt. Jesus sagt, dieser Wirkungsprozess des Sauerteiges, der werde andauern, wie lange, bis wohin? Bis es ganz durchsäuert war. Und das Gleichnis, das Reich der Himmel beschreibt, ja, das hat vorhin gesagt, dieses Gleichnis beschreibt das Wesen und den Wirkungsprozess des Reiches der Himmel. Jetzt hier im Bild des Sauerteiges. Würde das bei einer Deutung auf die Wirkungskraft des Bösen ja bedeuten, dass am Ende das ganze Reich Gottes vom Bösen erfasst und durchdrungen wäre. Versteht ihr? Und das kann nicht sein. Also an diesem Argument spätestens merkt man, aha, muss ich vielleicht doch was ich bisher die Jahre anders gesehen habe, muss ich umdenken. Denn es will ja gerade nicht aussagen, oh freut euch, das Böse wird einmal alles durchdringen. Na, das ist doch nicht die Botschaft. Und deshalb kann hier, auch mit dem Sauerteig, auch wenn er an anderen Stellen ganz eindeutig als Bild auf das Böse und seine Wirkungskraft in ethischer Hinsicht gedeutet wird, gebraucht wird, an dieser Stelle gebraucht Jesus dieses Bild anders. Und wieder ist das, was ich so oft in der Bibel entdecke, man muss aufpassen, dass man alles im Zusammenhang, im Kontext auslegt und nicht zu so einem statischen Bibelverständnis kommt, wo man einen Begriff einmal deutet, Screenshot, einfrieren und dann immer so. Ja, das haut nicht hin. Ganz genau immer auch den Zusammenhang betrachten. Also, der Sauerteig wird hier von Jesus als Bild gebraucht, im Gesamtzusammenhang der heilsgeschichtlichen Linie in Matthäus 13. Nicht als Bild für die Wirkungsmacht des Bösen, sondern die verborgene Wirkungskraft der Gottesherrschaft. Vor einem Missverständnis müssen wir uns jetzt aber hüten. Mit diesem Gleichnis will Jesus nicht sagen, dass diese Welt Schritt für Schritt immer christlicher, immer besser wird. Das prophetische Wort bezeugt das ganze Gegenteil. Die Welt lebt in einer großen Dynamik des Abfalls von dem lebendigen Gott und wird in das antichristliche Reich hinein ausreifen und nicht in das Reich Gottes hinein. Und dennoch haben wir die Verheißung, dass einmal alles von dem Wesen und der Kraft der Gottesherrschaft erfasst und durchdrungen sein wird. Und jetzt lasst das mal auf euch wirken, diese Verheißung, dass diese Gottesherrschaft wirken wird im Verborgenen, bis der Teig die Masse ganz durchsäuert sein wird, ganz durchdrungen sein wird von der Wirkungskraft der Gottesherrschaft. Dies aber nicht durch eine kontinuierliche, langsame Aufwärtsentwicklung, sondern durch die alles verändernde Kraft des wiederkommenden Herrn. Und wie weit das geht, bezeugt Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ist genau die Linie. Die Linie geht durch die ganze Schrift. Nicht ein bisschen was und ein Teil und das meiste oder einen kleinen Teil oder wie auch immer. Siehe, ich mache alles neu. Und dahinter heißt es noch, schreibe das auf, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Da musste ich auch schmunzeln, dass unser Herr dem Johannes noch sagt, das schreib jetzt aber auch bitte auf, denn das stimmt wirklich. Und ich sage dir eins, Johannes, das werden später nur die wenigsten glauben. Ja, dass ich wirklich alles mal neu mache. Darum schreib das mal auf. Also das ist schon faszinierend. Das ist für mich fast ein Stück göttlicher Humor, der da schon wieder durchschimmert. Ja, wo er sagen will, das steht, Leute, das steht. Ich mache alles neu. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Die könnt ihr glauben, die braucht ihr nicht rumdeuteln, nicht bezweifeln. Das sage ich euch zu. Und diese einmal alles durchdringende Gotteskraft beginnt heute, klein und verborgen, in dir und in mir. Und geistliches Wachstum bedeutet, dass jetzt unser Leben mit seinen ganz verschiedenen Lebensbereichen immer mehr durchdrungen wird von dieser Gotteskraft, von diesem Wirken des Heiligen Geistes, in diesen Prozess der Neuwerdung hineingenommen wird. Und unsere Aufgabe ist es nicht, dass wir uns neu machen, sondern unsere Aufgabe ist es, dass wir uns öffnen und Bereich für Bereich, wo der Herr anklopft und zeigt, du, da würde ich gerne eigentlich auch was neu machen, das ist doch schon sehr veraltet. Wollen wir da nicht mal ran? Dass wir diese Bereiche dann nicht, nein, will ich nicht, da habe ich mich so dran gewöhnt, das habe ich so lieb. Sondern dass wir sagen, ja, Herr, du hast recht. Das muss auch hinein in dieses neue Leben von dir. Das ist unser Teil. Uns da nicht zu blockieren, das nicht zurück und festzuhalten, sondern uns zu öffnen, ihm zu geben und sagen, ja Herr, mach das neu, bitte mach das neu. Du darfst das, ich gebe dir das Recht, du darfst das neu machen. Also das dachte ich jetzt auch, als das mit meinem Auge da so einschlug und innerhalb kürzester Zeit bei mir eigentlich alles auf den Kopf gestellt worden ist. Bei uns ist also nicht mehr viel so, wie es vorher war. Grundaufstellung, Familie, Geld, alles ist irgendwie anders geworden, ganz schnell, ganz kurzfristig. Da habe ich einmal schon aufgejault und meinte, oh Herr, ich will mein altes Leben wieder haben. Ja? Dann ist es ja doch Verlust und die Seele kommt kaum mit, wenn sich Dinge so schnell ändern und das Vertraute und Liebgewonnene weg ist. Und ja, auch Geld zu haben, war für mich keine Strafe. Ja, also
Ist auch schön, dass man sich dann Dinge kaufen kann, die man wollte und nicht überlegen musste, wenn man dann auch mal eine Urlaub machen möchte oder Ähnliches. Also das sind schon alles Dinge, wo wir dann sagen, oh, wir brauchen es nicht, wir brauchen es alles nicht. Klar nicht. Aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell an vieles. Und ist gar nicht so ohne, mit Paulus zu sagen, in allem bin ich unterwiesen, reich zu sein, arm zu sein. Ja, viel zu haben, wenig zu haben, in guter Ehre, in schlechtem Gerücht und, was das so alles dann aufzählt. Aber das will Gott. Er will uns lösen, Stück für Stück, immer mehr, dass alles in diese Neuwerdung unseres Lebens hineinkommt. Damit kommen wir zu den beiden Gleichnissen vom Schatz im Acker und von der Perle. Vers 44, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte, als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte. Ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Mit diesen beiden Gleichnissen beginnen die letzten drei Gleichnisse, die Jesus jetzt, das ist euch vielleicht aufgefallen im Text, die Jesus jetzt nicht mehr vor dem ganzen Volk, sondern nur noch seinen Jüngern erzählt. Ich würde sagen, kein Wunder, denn jetzt geht's doch um einen verborgenen Schatz und eine kostbare Perle, das ist dann wohl was mehr für den kleinen Kreis. Beide Gleichnisse, vom Schatz im Acker und von der Perle, gehören inhaltlich eng zusammen. Ist mit dem Schatz und der Perle dasselbe gemeint? Warum dann aber zwei Gleichnisse? Ich denke, wir kommen zum rechten Verständnis, wenn wir uns klar machen, hier, die Masse ist weg. Hier im Jüngerkreis offenbart Jesus sein Herz. Er meint sich, wenn er von dem Menschen und dem Kaufmann spricht. Der Acker ist die Welt. Und mit dem Schatz im Acker dieser Welt meint Jesus das Volk Israel, das eine Volk inmitten aller Völker. Und was ist die zweite große Kostbarkeit im Herzen Jesu? Die Gemeinde. Mit der Perle meint Jesus seine Gemeinde. Diese beiden Heilskörperschaften, Israel und die Gemeinde, sind für Jesus wie ein kostbarer Schatz und eine sehr kostbare Perle. Eine Herzensangelegenheit, eine Kostbarkeit. Sein Leib und seine Braut. So wertvoll für ihn, dass Jesus alles verkauft, was er hat, um diesen Schatz und diese Perle zu gewinnen. In seiner Menschwerdung und am Kreuz. Da hat Jesus alles verkauft, was er hatte. Sogar seine Gemeinschaft mit dem Vater und seine Sündlosigkeit in diesem Moment. Hat er alles verkauft, was er hatte, um uns zu gewinnen. Israel und die Gemeinde, dich und mich. Da sind wir uns eigentlich bewusst, wie wertvoll wir für Jesus sind? Als er aber eine sehr kostbare gefunden hatte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte diese. So kostbar bist du für Jesus. Mach dir das klar. Du sagst, ach, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Jesus sagt, du bist für mich eine kostbare Perle. Manche verstehen diese beiden Gleichnisse auch als Bild für den Preis der Nachfolge. Überhaupt, ich habe mich also um Matthäus 13 viele Jahre rumgedrückt, weil ich da vieles so schwierig und gegensätzlich fand und man fand in einem Kommentar das und im anderen jenes. Und ich habe da eigentlich nie so diese Linie drin gefunden. Und jetzt war ich so weit, dass ich sage, Mensch, jetzt sehe ich die Linie, die da durchgeht. In diesem anderen Verständnis, da wird Jesus im Bild des Schatzes und der Perle gesehen. Und diese Ausleger verstehen dann mit dem Menschen und dem Kaufmann uns als Glaubende.
Gemeint wäre dann, Jesus und das Himmelreich können wir nur gewinnen, wenn wir bereit sind, alles andere dafür dran zu geben. Das ist eigentlich so die gängige Auslegung. Ja? Sagen wir mal so, das ist ja nicht falsch. Das ist inhaltlich richtig und wichtig und wird an anderer Stelle von Jesus so auch gesagt. Ich denke nur nicht, dass es in diesen beiden Gleichnissen so gemeint ist. Denn in Matthäus 13 geht es um die heilsgeschichtliche Linie des Reiches Gottes in der Zeit seiner verborgenen Gestalt. Und heilsgeschichtlich geht es Jesus jetzt um zwei verborgene Kostbarkeiten, um Israel und die Gemeinde. Und heilsgeschichtlich verkauft er alles, was er hat, in der Krippe und am Kreuz. Damit gewinnt er den Schatz und die Perle für sich. Kostbar für ihn, verborgen vor den Augen der Welt. Und ich denke, um diese heilsgeschichtliche Linie geht es hier in Matthäus 13. Deshalb meine ich, dass diese Auslegung hier von dem Schatz im Acker auf Israel und von der Perle auf die Gemeinde die Deutung ist, die in der Linie dessen liegt, was Jesus hier in Matthäus 13 deutlich machen will. Vielleicht hat unser Herr aber diese Doppeldeutigkeit dieser beiden Gleichnisse auch durchaus so gewollt. Denn natürlich hängt ja beides eng zusammen. Wir sind sein Schatz und er ist unser Schatz. Ist er unser Schatz? Damit kommen wir zum letzten Gleichnis, Vers 47. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Schleppnetz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Österreichische Fische, Schweizer Fische. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. In diesem siebten Gleichnis wird das große Finale beschrieben. Der Übergang von der unsichtbaren Gestalt des Reiches Gottes zu seiner sichtbaren Gestalt. Jesus spricht hier von der Vollendung des Zeitalters. Paulus sagt im Galaterbrief, wir leben heute im bösen Äon, im bösen Zeitalter, in dem Zeitalter, das durch das Böse und den Bösen geprägt ist. Das Zeitalter, von dem Jesus sagt, Satan ist der Fürst, der Gott dieser Welt. Das ist unser jetziger Äon. Äon heißt Zeitalter. Und dieser Äon hat irgendwann ein Ziel, ein Ende, eine Vollendung. Und davon spricht Jesus hier. Wann endet die verborgene Gestalt der Gottesherrschaft? Nochmal. Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, nach der großen Drangsal zum Ende der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, 27, dann wird er für alle Augen sichtbar auf dem Ölberg wiederkommen, sein Volk Israel erretten und sein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde aufrichten. Das ist die Vollendung des gegenwärtigen bösen Äons-Zeitalters. Zu dieser Zeit ist die Gemeinde bereits entrückt. Wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dann kommt er nicht zu seiner Gemeinde, sondern er kommt mit seiner Gemeinde. Mit seiner Gemeinde, aber zu seinem Volk Israel. Wenn die Zeit der Gemeinde mit der Entrückung zu Ende geht, dann geht es im Heilsplan Gottes mit Israel weiter. Wir haben es bei diesem großen Finale im Gleichnis vom Schleppnetz, also nicht mit der Gemeinde, sondern mit Israel zu tun. Die Gemeinde, die ruft der Herr selbst aus dieser Welt heraus zu sich. In unserem Gleichnis vom Schleppnetz hingegen sind es die Engel, die die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. In der Entrückung zieht er uns raus aus der Mitte dieser Welt zu sich. Hier dreht sich's genau um. Da bleiben die Gerechten zum Eingang in das Reich und die Bösen werden herausgenommen, ausgesondert zum Gericht. Es ist also hier genau umgekehrt, wie bei der Entrückung der Gemeinde. Wenn es hier also nicht um die Gemeinde geht, worum geht es dann? Es geht bei dem Gleichnis vom Schleppnetz um die endzeitliche Sammlung Israels aus allen Nationen. Und davon spricht unser Herr auch in seiner großen Endzeitrede, Matthäus 24, Abvers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Da geht es um Israel, alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Und jetzt mit großer Macht und Herrlichkeit. Das war in der Entrückung der Gemeinde noch ganz anders. Da war es verborgen. Und dann ging es nicht auf diese Erde, sondern wieder in die Himmelswelt mit Christus. Matthäus 24, Abvers 30. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und jetzt wieder wichtig, wir ticken einfach immer nur Gemeinde, 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 wir geistlich. Ja, das ist ein Fehler. Mit Israel geht's weiter. Mit Israel geht's weiter. Mit den Auserwählten ist hier nicht die Gemeinde gemeint, denn die ist ja bereits beim Herrn. Mit den Auserwählten sind hier die Glieder des auserwählten Volkes Israel gemeint. Diese werden in der sichtbaren Wiederkunft Jesu von den vier Winden her, also von allen Himmelsrichtungen her, aus allen Nationen herausgeführt und in Israel zu ihrem Messias und König hin versammelt. Zur Zeit lebt ja nur der kleinste Teil der Juden in Israel. Die meisten leben ja noch überall auf der Welt. Ist ja faszinierend, du triffst Juden eigentlich in jedem Land. Juden und Berliner. Ja. Und viele von denen, die wollen gar nicht nach Israel. Die sagen, uns geht's hier gut. Und den Juden in den USA, denen geht's doppelt gut. Die sagen, was haben wir denn für einen Grund? Und um ihr schlechtes Gewissen zu betäuben, gibt es dann immer wieder Finanztransfers nach Israel. Aber Hauptsache, wir können da leben bleiben. Ist sicherer und uns geht's da besser. Ja. Aber Gott hat gesagt, dieses Land ist das Land der Verheißung, da will ich euch haben. Aber dem verweigern sich viele Juden. Und dann muss Gott die Jäger senden. Und der schlimmste Jäger der Geschichte war Adolf Hitler. Warum passiert das alles? Damit die Juden, die Glieder des Volkes Israel, heimkommen in ihr Land, in das Land, was Gott ihnen zugesagt hat. Aber es werden bis zu dem Ende, bis zur Vollendung dieses Zeitalters eben noch sehr, sehr viele Juden verstreut über diese Welt leben. Und die ruft der Herr jetzt in der Vollendung des Zeitalters aus allen Ländern dieser Erde zusammen und sagt, hier im Land Israel, da ist eure Heimat. Also Netz raus und einziehen. Mit dem Meer ist das Völkermeer gemeint. Und mit dem Einholen des Schleppnetzes wird die vollständige Sammlung Israels aus dem Völkermeer beschrieben. Auch wieder interessant, hier gibt es auch wieder tausend andere Deutungen. Ich spreche das ruhig an, damit ihr nicht völlig verwirrt nach Hause taumelt und denkt, Manometer, das habe ich doch schon tausendmal anders gehört. Wenn die Bibel im Zusammenhang mit evangelistischer Tätigkeit von einem Netz spricht, Menschenfischer und so, ne? Wenn die Bibel im Zusammenhang mit evangelistischer Tätigkeit von einem Netz spricht, dann gebraucht sie hier interessanterweise im Griechischen zwei andere Begriffe, die man mit Wurfnetz und mit kleinem Fischnetz übersetzen könnte. Von einem Schleppnetz ist im Zusammenhang mit Evangelisation jedenfalls nicht die Rede. Das widerspräche auch dem Charakter der Evangelisation in der Zeit der Gemeinde. Denn macht euch klar, so ein Schleppnetz, das ist ein riesenbreites Teil. Das wird rausgeschleppt in einer ganz großen Breite und dann wird vom Ufer her oder auch von Schiffen her, wie immer man das dann machen will, früher war es vom Ufer, heute würde man das also auch von riesigen Fischerbooten aus machen, wird das dann eingeholt. Komplett. Und das ist kein gezielter Fischfang, sondern in diesem breiten Schleppnetz wird alles mit reingeholt, was eben gerade da in der Gegend rumschwimmt. Da geht es wirklich um Massenfischen. Schleppnetz, breit, Masse, alles auf einmal reinholen. Nicht so gezielt mit dem Wurfnetz oder gar mit der Angel. Also, heute in der Zeit der Gemeinde geht es eben nicht um die Einholung von Massen, sondern um das Fischen Einzelner. Und da passen das Wurfnetz und das kleine Fischnetz besser als das Schleppnetz. Also bis in diese Vokabeln hinein zeigt sich hier der heilsgeschichtliche Unterschied. Für mich auch faszinierend. Für die vollständige endzeitliche Sammlung Israels bei der sichtbaren Aufrichtung des messianischen Reiches, dahingegen ist das Schleppnetz genau das richtige Bild. Das wird mit einem Boot im Wasser ausgelegt und dann vom Ufer her mit langen Seilen an Land gezogen. Und Jesus sagt, als es voll war, wurde es ans Ufer heraufgezogen. Die Bibel sagt in Römer 11, für die Gemeinde gibt es eine Vollzahl. Wenn aber die Fülle der Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird, dann wird ganz Israel errettet werden. Also unser Herr hat sich für seine Gemeinde eine Fülle, eine Vollzahl gesetzt. Und wenn der Letzte hinzukommt, dann geht's ab durch die Mitte. Dann ist die Entrückung. Dann holt der Herr seine Gemeinde. Und auch bei Israel gibt es eben einen Moment, wo das Netz voll ist und ans Ufer gezogen wird. Das Ufer ist das Land Israel. In der prophetischen Sprache ist das Land Israel und das Meer das Völkermeer. Und so auch hier. Das Meer, das Völkermeer, das Ufer, das Land Israel. Und von dort aus wird das Schleppnetz eingeholt. Und dabei ist der Fang dann natürlich sehr durchmischt. Und für den Eingang ins Reich Gottes reicht es eben nicht aus, nur dem Fleisch nach ein Jude zu sein. Und deshalb kommt es hier zu einer großen Scheidung, zum Gericht über Israel. Davon spricht der Herr auch in Matthäus 19, Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, und jetzt geht es nicht um die persönliche Wiedergeburt, die wir im Raum der Gemeinde haben, sondern jetzt geht es um die völkische Wiedergeburt des Volkes Israel. Kann ein Volk an einem Tag geboren werden, sprach der Prophet. Ja, ja, genau. Gibt also eine persönliche, individuelle Wiedergeburt und eine völkische Wiedergeburt Israels. Und um die geht es hier. Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, dann werdet ihr auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und um dieses Gericht über Israel geht es hier in unserem Gleichnis vom Schleppnetz. Da kommt nicht jeder Jude rein. Jesus sagt ja sogar den Schriftgelehrten, die ihn ablehnen, und den Pharisäern, den Führern des Volkes, als er von der Sünde des Heiligen Geistes spricht, die sie hier gerade begehen. Da sagt er ihnen, jede Sünde wird den Menschen vergeben werden. Aber das, was ihr hier gerade macht, das ist eine Sünde wider den Heiligen Geist, indem ihr das Wirken des Heiligen Geistes in mir einem dämonischen Geist zuschreibt. Und diese Sünde wird nicht vergeben werden in diesem gegenwärtigen Bösen und dem kommenden Äon des tausendjährigen Reiches. Also ganz klar, diese Juden werden keinen Eingang finden in das tausendjährige Reich und viele andere auch nicht. Also hier reicht es nicht, nur dem Fleisch nach ein Jude zu sein. Deshalb wird hier, wenn dieses Schleppnetz eingeholt wird, geschieden zwischen denen, die eingehen ins Reich und denen, die das nicht dürfen. So gibt es also ein Gericht über Israel am Eingang dieses Gottesreiches. Und es gibt auch ein Gericht über die Nationen am Eingang des Gottesreiches. Darüber spricht Jesus etwas später in Matthäus 25, Vers 31. Hier im Bild, dass Schafe von Böcken geschieden werden. Wir halten also fest, am Beginn der neuen Heilszeit steht eine große Scheidung für Israel und für die Nationen. So wie Gott ihm im Anfang der Schöpfung das Licht von der Finsternis schied, so scheidet er auch jetzt. Die ganze Zeit seines Heilshandels hindurch ist Gott eigentlich immer nur dabei, Licht von Finsternis zu scheiden. Die ganze Zeit. Und deshalb stehen am Anfang des messianischen Reiches die zwei großen Gerichte über Israel und die Nationen. Die Gemeinde, die hat ihre große Scheidung da bereits hinter sich. Hier hat sich bereits bei der Entrückung gezeigt, wer tatsächlich zu Jesus gehört und wer nur äußerlich dabei war. Und wesensmäßig wurde diese Scheidung von Licht und Finsternis in der Gemeinde vor dem Bema Christi vollzogen. Also, so oder so, an der Schnittstelle der Gottesherrschaft, in dem großen Übergang von der unsichtbaren Gestalt des Reiches Gottes zu seiner sichtbaren Gestalt. Egal an welcher Schnittstelle ihr euch dann persönlich befindet, immer kommt es zu einer großen Scheidung und an irgendeiner Stelle auch für uns. Und deshalb sollten wir wissen, wozu wir gehören und uns heute schon von allem scheiden, was nicht ins Reich Gottes gehört. Amen. Betest du noch mit uns?
Herr himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort, das wir durch unseren Bruder Holger Steuer bekommen haben. Lass es ganz tief in uns Wurzeln schlagen. Danke für diese neuen Aspekte, die du uns schenkst. Wir wollen Danke sagen, dass wir hier so gesunde Nahrung bekommen können, dass wir uns stärken können, dass du uns führst, neu ausrichtest, neu kräftigst, neu gründest. Danke dafür, Herr. Amen.